Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Tag. Wir sind heute am dritten meiner drei Vorträge angekommen, dem Original so ähnlich. Wir sprechen ja über Amerika, und zwar Amerika besonders aus prophetischer Sicht. Nochmal eine ganz kurze Rückschau auf das, was wir bisher besprochen haben, vor allem, was der Text in Offenbarung 13 über Amerika sagt. Wir haben gesagt, dass Amerika laut Prophetie Ähnlichkeiten mit dem mittelalterlichen Papsttum entwickeln wird, dass Amerika letztendlich einen Zwang über Menschen ausüben wird, nicht nur in Amerika, sondern weltweit, wenn es um eine Art von Loyalitätsbezeugung gegenüber dem Papsttum geht. Zwang durch wirtschaftliche Sanktionen, Todesstrafe über jene, die nicht gehorchen. Und wir haben gestern gesehen, wir haben von der Bibel jetzt mal weggeschaut und uns das reale Amerika angesehen. Was ist in den letzten Jahren passiert, besonders in der Phase bis 2008 unter George W. Bush? Wir haben erschütternde Aussagen und Entwicklungen gesehen, die tatsächlich an eine Erfüllung der Prophezeiung glauben lassen. Der dritte Punkt, der heraussticht, wenn wir uns die Amerika-Prophezeiung ansehen, ist dieser hier: dass Amerika eine treibende Kraft sein wird hinter dem Spiritismus und damit einer Täuschung aller Menschen weltweit. Das ist das Thema heute. Ich möchte aber dieses Thema wieder auf eine etwas breitere Basis stellen. Ich glaube, wir können sagen, die Welt verändert sich im Moment schneller und dramatischer, als wir es vielleicht je in der Geschichte erlebt haben. Und mit dieser Welt, die sich verändert, verändert sich auch das Christentum. Was uns interessiert ist, natürlich erstens, wie verändert sich das Christentum? Warum verändert es sich? Und welche Rolle spielt Amerika dabei? Wenn Amerika eine Rolle dabei spielt, dann müssen wir natürlich besonders darauf achten, spielt Amerika eine verführende Rolle dabei? Denn das sagt ja die Vorhersage. Ja, eine Verführung ist ja nur dann eine Verführung, wenn die Verführten der Meinung sind, sie werden nicht verführt. Sie erleben etwas, was normal und richtig und gut und positiv ist, aber es ist in Wirklichkeit etwas anderes. Es ist eine Verführung. Das ist das Thema, das wir heute Abend besonders betrachten wollen. Die Welt verändert sich. Einige sagen, haltet die Welt an, ich möchte aussteigen. Weil die Ereignisse um sie herum immer turbulenter werden, immer schneller werden. Es ist geradezu schwindelerregend, was sich in unserer Zeit alles verändert hat. Welche Faktoren meinen wir? Nun, ich möchte sie kurz streifen, bevor wir auf unser eigentliches Thema eingehen. Wir sprechen heute von einer Medienrevolution. Und es ist tatsächlich eine Revolution, die wir erleben. Die Informationsmenge, die auf uns einströmt, die Flüsse, wie diese Informationen zu uns kommen, das hat sich dramatisch verändert und dieser Veränderungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus wissen wir, dass es mehr und mehr Propaganda, Manipulation und damit auch Gleichschaltung gibt. Manche merken es nicht. Manche merken es. Ja, ich kenne immer mehr Menschen, die sagen, ich habe keinen Fernseher mehr. Und ich soll vorsichtig sein, was ich hier sage. Meine Frau arbeitet für das Fernsehen. Aber wir müssen darüber nachdenken, womit wollen wir uns berieseln lassen? Ja, nicht, was in unseren Kopf reingeht, bleibt ohne Spuren. Das hat Einfluss auf unsere Werte. Ja, und so nach und ganz allmählich werden unsere Werte verändert. Das wird Teil des Zeitgeistes. Ja, der Zeitgeist ist die Art und Weise, wie wir denken, ohne zu wissen, dass wir so denken. Das ist die Übernahme von Denkvorgaben, die wir gar nicht unbedingt geprüft haben. Die religiösen Konsequenzen dieser Medienrevolution sind zunächst einmal Verkündigungschancen. Also, das ist nicht alles negativ. Ich erlebe es, wie Menschen in entlegenen Ländern, wo das Evangelium nicht verkündigt werden darf, auf einmal das Evangelium hören können. Das ist positiv. Es findet aber auch ein Autoritätenwechsel statt. Ja, also ich glaube, dass der Professor Wikipedia heute sehr einflussreich ist. Das heißt, wir wenden uns ans Internet, um unsere Informationen zu suchen. Früher waren es Persönlichkeiten und Institutionen, vielleicht die Kirche oder die Regierung oder eine renommierte Zeitung. Aber inzwischen ist jeder sein eigener Journalist und surft im Internet rum und sucht sich seine eigenen Informationen. Problem ist, dass wir nicht immer unterscheiden können, sind das zuverlässige oder unzuverlässige, sind das wahre oder unwahre Informationen oder sind das, und das ist vielleicht noch schlimmer als Unwahrheiten, sind das Halbwahrheiten, die wir uns da reinziehen. Wir erleben eine wachsende Mündigkeit des Laien, des normalen Gemeindegliedes. Jeder ist sein eigener Bibelausleger, jeder hat seine eigenen Informationsquellen und er stellt in Frage, was von der Kanzel gepredigt oder was in religiösen Zeitschriften geschrieben wird. Und wir erleben insgesamt einen Trend zur Unterhaltung. Ja, früher war es so, wir können das sehr schön verfolgen, wenn wir uns das Fernsehen und die Zeitungen über die letzten 50 Jahre ansehen, dann können wir sehen, wie aus dem Informationsjournalismus immer mehr eine Unterhaltungssendung oder Quelle wurde. Ja, in Amerika hat man den Begriff des Infotainment geprägt. Das ist eine Mischung aus Information, also Information, und Entertainment. Ja, man spricht von der News Show, ganz bewusst, weil der Druck auf die Fernsehmacher so groß ist, das zu bringen, was die Leute sehen wollen, und sie wollen unterhalten werden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, Brot und Spiele. Ja, im Römischen Reich ging es um Brot und Spiele, und so ähnlich ist es heute. Die meisten Menschen wollen nicht seriöse, nüchterne Informationen, sie wollen Unterhaltung haben. Und so erleben wir, wie mehr und mehr, und das kommt aus Amerika immer stärker auch zu uns her, achten Sie mal drauf, wenn Sie Fernsehen, dass alles immer mehr einen Unterhaltungscharakter hat. Das hat Konsequenzen, wir werden nachher darauf nochmal zu sprechen kommen. Ein weiterer Faktor, der unsere Welt verändert, ist die Globalisierung. Umwelt, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und ich möchte hinzufügen, in Zukunft auch immer mehr Religion und Kirche. Hier sind Globalisierungstrends am Wirken. Was sind die Konsequenzen daraus? Eine Konzentration wirtschaftlicher Macht. Eine Konzentration politischer Macht. Wir hören es, der Papst hat eine Weltregierung gefordert. Mehr und mehr Finanz- und Wirtschaftsexperten fordern eine europäische Finanzregierung. Viele sagen, die Erderwärmung können wir nicht mehr auf nationaler Ebene lösen. Wir brauchen überregionale, internationale, globale Regierungsformen. Wir erleben auch eine Konzentration kirchlich-religiöser Macht. Denn nichts anderes ist der ökumenische Zusammenschluss aller Kirchen. Da geht es um Konzentration und Globalisierung. Und dann ist da die Amerikanisierung. Viele sagen, die Globalisierung ist im Grunde genommen eine Amerikanisierung. In so vielen Bereichen merken wir, dass wir immer amerikanischer werden. Was meine ich? Zum Beispiel die Anglizismen in der Sprache, die Privatisierungen von bisher eher hoheitlichen Funktionen. Ich möchte darauf nicht eingehen, weil wir nicht die Zeit haben, aber ein spannendes Thema. Konsummentalität. Ja, die Vorstellung, dass der Erwerb und Besitz von materiellen Gütern glücklich macht. Ja, ich glaube, dieser Bacillus americanus hat uns längst alle gebissen. Sie kennen ja das Mediamarkt-Syndrom, nicht? Man geht in einen Kauf, wo so, oh, das wird doch toll, so ein Flachbildschirm oder diese Kamera oder, ja, diese Konsummentalität breitet sich auch bei uns immer mehr aus. Die Gewinnorientierung, Gewinn um jeden Preis. Ich erinnere mich an eine Situation, und ich muss vorsichtig sein, dass ich hier nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Ein bekanntes deutsches Unternehmen, ein Familienunternehmen, allerdings mit einer ganz bescheidenen Gewinnmarge, ganz kleine Gewinnmarge. Aber dieses Unternehmen hat eine soziale Verantwortung gespürt und hat nicht nur auf Gewinn geachtet. So, und dieses Unternehmen suchte sich einen neuen, zum ersten Mal einen, nein, das sage ich jetzt lieber nicht, also sie suchte sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Und dieser Vorstandsvorsitzende wurde jemand, den ich sehr gut kenne, der aus der amerikanischen Managementschule kam. Und er wurde eingeladen, sein Vertragsverhältnis hatte zwar begonnen, aber sein Dienstbeginn hatte noch nicht begonnen. Er war in dieser Phase zwischen Vertragsunterzeichnung und eigentlicher Arbeitsaufnahme. Da das Unternehmen aber in dieser Phase eine sehr wichtige strategische Sitzung hatte, wurde er mit eingeladen als der neue künftige Mann. Und er sagte dann gleich, ja, okay, diesen Geschäftsbereich werden wir in Zukunft nach China verlagern und den, das können wir in Polen produzieren. Und auf einmal wurden die Gesellschafter kreidebleich und merkten, dass hier eine neue, andere Kultur ins Unternehmen kommen würde. Und nachdem er wieder abgereist war, entschloss man sich, den Vertrag zu beenden, bevor er begonnen hatte. Das war natürlich ein teures Unterfangen, da hat er schnell mal ein paar Millionen bekommen, weil der Vertrag ja schon einen Wert hatte und eine Unterschrift trug. Aber hier merken wir, es gibt noch in Deutschland Unternehmer, die nicht nur sich am Gewinn orientieren, sondern die auch eine soziale Verantwortung haben. Denn die haben gesagt, was machen wir denn mit all den Mitarbeitern, die wir hier haben? Wir können die doch nicht alle nach Hause schicken, wenn in Zukunft nur noch in China produziert wird. Aber das ist ein Teil der Amerikanisierung. Alles zum Nutzen der USA und nach dem Vorbild der USA. Amerikanisierung der Medien, englischsprachige Popmusik. Und wir sehen, dass diese englischsprachige Popmusik jetzt auch als die sogenannte Contemporary Christian Music auch in die Kirchen kommt. Hollywood-Produktionen, englische Slogans in der Werbung, alles Amerikanisierung. Werbefinanziertes Privatfernsehen, das eine immer wichtigere Rolle spielt. Und leider fangen auch die öffentlich-rechtlichen Sender an, zu den Einschaltquoten und den Mustern der privaten Fernsehanstalten zu schielen und einiges zu übernehmen. Auch das ist für mich eine Form der Amerikanisierung. Einfluss auf die Fernsehkultur. Auf einmal haben wir Sendungen, die wir bisher noch nie hatten, über Poker, über Catchen. Ja, das Unterhaltungsprimat. Es kommt zuerst darauf an, die Menschen zu unterhalten, nicht zu informieren, nicht zu bilden. Das ist ja eher so der ARD-Ansatz. Amerikanisierung auch des sozialen Sektors, Abbau von Sozialleistungen, Kapitalkonzentration, damit auch Verarmung auf der anderen Seite, also eine stärkere Polarisierung zwischen Arm und Reich. Das war das Erste, was mich schockiert hat, als ich 1975 das erste Mal Amerika besuchte. Dieser starke Gegensatz von Arm und Reich. Ich hatte Amerika eher als ein durchgehend wohlhabendes Land gesehen. So war es mir durchs Fernsehen und durch die Zeitungen vermittelt worden. Aber als ich jetzt das erste Mal da war, da lief ich durch die Straßen von Detroit und durch die Straßen von Chicago. Nee, das war Washington zuerst und dann war es Chicago. Und ich sah glitzernde, tolle, teure Bürohochhäuser und daneben Slums. Und diesen Gegensatz hatte ich nicht erwartet. Und das ist eine Konsequenz, die, glaube ich, auch zu uns herüberschwappen wird. In der Mode haben wir eine Amerikanisierung, das wissen wir schon lange, Nachahmung angelsächsischer Feste. Zum Beispiel Halloween, ein Fest, auf das wir gerne hätten verzichten können, aber das gibt es jetzt bei uns auch. Amerikanisierung der Wirtschaft, Englisch als Konzernsprache. Ja, ich berate einige Unternehmen, das sind französische oder finnische Unternehmen oder deutsche Unternehmen, und selbst wenn es um die deutsche Einheit geht, mit der ich zu tun habe, und wenn keiner im Raume sitzt, der nicht Deutscher ist, wird Englisch gesprochen und die Angebote und die Korrespondenz laufen auf Englisch. Das ist auch ein Trend, den ich unter die Amerikanisierung der Wirtschaft rechne. Übernahme englischer Begriffe, CEO statt Vorstandsvorsitzender oder COO oder CIO oder wie diese ganzen Abkürzungen heißen, das sind alles Neuerungen, auch in deutschen Unternehmen, die aus Amerika kommen. Das Managementsystem, die Arbeitsorganisation ist stärker auf Wettbewerb angelegt, also eher kompetitiv statt kooperativ. Das Primat des Profitdenkens, das Quartalsdenken. Ein deutsches Unternehmen hat in aller Regel immer 5-Jahrespläne gemacht und sogenannte rollierende, ja. Wir haben hier einen Konzernmann unter uns, nicht? Mario, du kennst das, nicht? Die rollierenden 5-Jahrespläne, die man gemacht hat. Alle jedes Jahr wieder 5 Jahre in die Zukunft geguckt. Aber das ist nicht die amerikanische Art. Da denkt man immer quartalsmäßig. Man guckt immer nur 3 Monate in die Zukunft. Warum? Weil sich daran der Börsenkurs orientiert. Aggressives Marketing. Was noch? Zentrale militärischer Führungsstil, also eher Hire-and-Fire-Mentalität, dadurch eine höhere Fluktuation. Die Amerikanisierung amerikanischer akademischer Grade. Ja, früher war es so, dass man Staatsexamen gemacht hat oder vielleicht einen Magister, aber inzwischen gibt es den Bachelor und damit ist nicht der Junggeselle gemeint, sondern ein akademischer Grad. Ja, hier merken wir, wie alles immer amerikanischer wird. Bonitätsbewertung, ja, wir hören von den Ratings, Fitch und Moody und wie sie heißen, die einen großen Einfluss haben auf Länder, auf Finanzen, auf Unternehmen, die Unternehmen und sogar Länder zerstören können, nur weil sie eine bestimmte Bonität herabgestuft haben. Und wir haben eine Amerikanisierung der Religion. Und hier wird es für uns relevant und spannend. Wir erleben mehr und mehr ein Religionsmarketing. Früher hat man das Mission und Evangelisation genannt. Aber wir merken, wenn wir die Methoden analysieren, dass das mehr und mehr ein Religionsmarketing ist. Was ist der Unterschied? Die Ebene. Früher war es so, und ich meine, dass es immer noch so sein sollte, dass wir vor allem Gott gegenüber treu sind und die Botschaft, das Evangelium, das er uns gegeben hat, an die Menschen weitergeben. egal was die Konsequenzen sind. Ich meine, ein Noah hat 120 Jahre lang ziemlich erfolglos verkündigt. Und dennoch ist das, was er verkündigt hat, am Ende eingetroffen. Der relative Weltuntergang, die Flut. Und die, die in der Arche waren, waren besser dran als die anderen. 120 Jahre lang Langzeitevangelisation mit einer ganz geringen Erfolgsquote. Aber er war treu gegenüber Gott und er hat die Botschaft verkündigt, die Gott ihm gegeben hat. Das ist eigentlich Evangelisation, Mission. Heutzutage geht es mehr auf die zielgruppenorientierte Religionsmarketingmethode. Das heißt, man überlegt, wie kann ich die Menschen da draußen in die Seele bekommen, in die Vortragsseele bekommen. Und man guckt immer stärker auf die Marketingmethoden, die in der Wirtschaft eingesetzt werden und vergisst dabei oder vernachlässigt dabei leicht die Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat. Unterhaltungsreligion, die Religion unter dem Einfluss des amerikanischen Vorbilds, verändert sich die Religion immer stärker in eine Unterhaltungsveranstaltung. Und ich werde darüber etwas mehr später noch sagen und das mehr ausführen. Ja, Schulungen, amerikanische Kirchen und Persönlichkeiten schulen ihre Mitarbeiter überall auf der Welt, damit sie diesen amerikanischen Ansatz in der Religion vermitteln. Der Einsatz von modernen Medien, die Rolle der Finanzen, alles das gehört dazu. Wenn wir von der Amerikanisierung der Religion sprechen, müssen wir auch von den Megakirchen sprechen, die zunächst einmal bisher nur ein amerikanisches Phänomen sind. Und ich frage mich, ob sie in Deutschland eine Chance haben, ob sie auch zu uns rüberkommen. Wovon sprechen wir? Eine Megakirche ist eine Kirche, die mindestens 2000 Besucher jede Woche im Gottesdienst hat. Das ist eine Megakirche. In den USA gibt es davon heute etwa 1300 und die Zahl nimmt weiter zu. Angeblich soll jeden zweiten Tag eine neue Megakirche entstehen in den USA. Ja, das sind zum Teil riesige Gebäude, die haben einen großen Zulauf. Und hier erleben wir auch ein sehr stark unterhaltungsorientiertes Programm. Inzwischen musste man den Begriff der Gigakirche prägen. Das ist eine Kirche, in der jede Woche mindestens 10.000 Menschen zum Gottesdienst kommen. Die größte Gigakirche ist die Lakewood Church in Houston, Texas, mit 47.000 Gottesdienstbesuchern pro Woche. Joel Osteen ist der Pastor dort, er hat auch einige Bücher geschrieben. Ich habe mir einen dieser Gottesdienste mal im Fernsehen angesehen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass da so wie ein riesiges Stadion überdacht ist und das ist voll mit Menschen und die feiern dort zusammen Gottesdienst. Ein Gottesdienst, der sehr stark unterhaltungsorientiert ist. Ich warte noch darauf, dass jetzt nach der Gigakirche irgendwann die Terrakirche kommt. Das wäre doch das Nächste, nicht? Mega, Giga, Terra. Was kommt nach Terra? Gibt da schon einen Begriff für? Universum, Global, irgendwas wird man sich schon einfallen lassen. Ein weiteres Phänomen, das wir aus Amerika sehen, ist eine Verkirchlichung der Politik. Und eine Politisierung der Kirchen. Also gerade in diesem Land, in dem man traditionell und auf der Grundlage einer sehr guten Verfassung Staat und Kirche sauber voneinander getrennt hat, gibt es hier starke Versuche, dass die eine Macht die andere Macht beeinflusst. Unter George Bush, und das war ja diese heiße Phase, wo die konservativen Christen immer stärker in die Politik eingriffen, gab es 130 Kongressabgeordnete, die sich als wiedergeboren bezeichneten. Der Präsident selbst hat sich auch als wiedergeboren bezeichnet. Ich meine, Gehen Sie mal hier in Mannheim in die Fußgängerzone und fragen Sie jemanden, ob er wiedergeboren ist. Der wird wahrscheinlich sagen, ich war noch kein Regenwurm oder so ähnlich. Ja, also man verbindet das eher mit dem Buddhismus als mit dem Christentum. Ja, in Amerika ist das etwas ganz Normales. Und es ist für einen Politiker eine Auszeichnung, wenn er das sagen kann, weil er weiß, wie viele christliche Wähler da draußen sind. 140.000 Ortsgemeinden gibt es in Amerika, die dienen als Plattform der Republikanischen Partei. Ja, gerade während der Bush-Jahre hat man gesehen, wie die Politik auf die Kanzel getragen wurde und wie politische Propaganda von der Kanzel betrieben wurde. Nicht alle haben das mitgemacht. Es gab auch welche, die protestiert haben. Und dann haben wir die Charismatisierung des Christentums. Das heißt, das charismatische Element weitet sich aus. Darüber werden wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen. Deshalb liste ich es erst einmal unter den anderen Faktoren. Wir erleben eine lehrmäßige Reduzierung. Die Bibel ist immer weniger wichtig. Sie wird immer weniger gelesen. Sie wird zwar immer noch als wichtig dargestellt. In der Theorie ist die Bibel immer noch wichtig, aber in der Praxis hat man herausgefunden, spielt sie keine Rolle mehr. Es gibt Kuriositäten. Also bei Umfragen stellt man fest, dass ein bestimmter Prozentsatz der amerikanischen Gesellschaft zum Beispiel Sodom und Gomorra für ein Ehepaar hält. Ja, und wenige können auch nur 5 der 10 Gebote nennen. Und ja, und wie war das? Das ist eigentlich, kann man eigentlich nur im Englischen bringen, dass Johanna von Orleans die Frau von Noah war. Und zwar deshalb, weil Johanna von Orleans im Englischen benutzt man die französische Formulierung und sagt Jeanne d'Arc, und d'Arc mit D' Arc, und das ist Noahs Ark, Noahs Arche. Und deshalb glauben viele, Jeanne d'Arc ist die Johanna von der Arche, muss Noahs Frau gewesen sein. Aber das ist eine Kuriosität am Rande. Was sind die Gründe für die lehrmäßige Reduzierung? Nun, einerseits das charismatische Element. Es gibt viele, die sagen, wenn wir den direkten Zugang zu Gott haben, wenn wir die Power haben, wenn wir den Geist haben, dann brauchen wir die Bibel nicht mehr. Dann sagt uns der Geist unmittelbar, was wir wissen müssen. Dazu auch später noch mal etwas mehr. Auch die Politisierung ist ein Grund dafür. Wenn wir uns über Theologie streiten, wenn wir eine feste Meinung haben über die Auslegung der Bibel, dann ist es viel schwerer, eine gemeinsame politische Plattform zu finden. Und deshalb versucht man, die Lehre herunterzuspielen. Wir wollen nicht so viel über biblische Wahrheit und biblische Lehre reden. Und es gibt eine mediale Konditionierung, das heißt immer mehr das Unterhaltungsprimat. In erster Linie, ein Gottesdienst muss unterhaltsam sein. Nicht so sehr sich mit Wahrheit aus der Bibel beschäftigen, nicht so sehr informativ und lehrreich sein, sondern vor allem unterhaltsam sein. Da muss was los sein, da muss es knallen und zischen und da muss jemand umfallen und da muss jemand schreien und da muss aufregende Musik sein und dann ist es ein guter Gottesdienst. Streben nach Harmonie, ein Element des Zeitgeistes. Ja, wir wollen das Trennende ablegen, wir wollen alle eins sein und das um jeden Preis, auch um den Preis der Wahrheit. Krisen und Katastrophen sind ein weiterer Faktor, der das Christentum prägen wird. Wir werden davon mehr erleben. Ich glaube, jeder, der sich die Statistik ansieht, die Trends anguckt, weiß, dass wir davon eher mehr als weniger haben werden. Und da wir wissen, dass Angst religiös macht, kommt da noch einiges auf uns zu. Was sind die Folgen? Eines zum Beispiel Einschränkung von Freiheiten. Ja, wenn wenn wir hohe Arbeitslosigkeit haben, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, wenn das Land bedroht ist, dann müssen Freiheiten eingeschränkt werden. Freiheit wird dann zu einem Luxusgut. Es macht sich politischer Extremismus und Populismus breit. Auch das ist nicht gut für die Freiheit des Glaubens. Und wie gesagt, eine Hinwendung zum Religiösen. Und wenn es nicht gekoppelt ist mit dem biblischen Fundament und dem wirklichen biblischen Gottesbild, kommt hier auch eher eine Gefahr auf uns zu. Wir werden den Untergang der protestantischen Volkskirche erleben. Das sehen wir heute schon teilweise. Warum? Weil die evangelische Kirche den Glauben immer mehr verwissenschaftlicht hat. Und damit hat sie alle jenseitigen geistlichen Aspekte des Glaubens vernachlässigt. Ja, wenn man sich mal so Interviews auf den Kirchentagen anhört, da wird sehr viel von sozialer und politischer Gerechtigkeit gesprochen, von Sozialpolitik, aber nicht mehr von Erlösung, von Auferstehung, von Gebet und ja, von diesen Dingen, die den Glauben auch ausmachen. Beides ist wichtig, aber in der evangelischen Kirche wird immer der gesamte geistliche Bereich ignoriert. Reduzierung der Rolle des Laien. Ja, das ist ein Thema für sich. Je weniger das einzelne Gemeindeglied eine Rolle spielt in der Gemeinde, je mehr der Pastor eine Rolle spielt, desto eher wird eine Gemeinde auch sterben. Wir erleben ein Erstarken katholischer Macht. Ja, vielleicht ein paar Zitate hier aus der Jerusalem Post, Israel. Der Papst und nicht Gorbatschow hat die Veränderungen in Europa angestoßen. Jahr 1991. Das heißt, der Papst ist zurück auf der weltpolitischen Bühne. Oder hier Gorbatschow selbst. Alles, was in den letzten Jahren in Osteuropa geschah, wäre nicht ohne die Gegenwart dieses Papstes möglich gewesen. Er spricht von Johannes Paul II. Das heißt, etwas, was über lange Zeit unvorstellbar war, wird wieder Realität, dass der Papst in der großen internationalen Politik eine Rolle spielt. Hier eine Aussage von einem Religionsverfassungsrechtler. So kann es bei, und aus dem Jahr 2005, so kann es bei rationaler Nüchternheit nur erstaunen, wie sehr das Papsttum auch heute Ansehen im interreligiösen Dialog und in der internationalen Politik genießt. Zu keinem historischen Zeitpunkt war der Papst mit einer solchen Machtfülle und Durchsetzungskraft ausgestattet wie heute. Interessante Aussage von einem Religionsverfassungsrechtler. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein Zitat von Ellen White aus dem Großen Kampf. Die schreibt, die Protestanten der Vereinigten Staaten öffnen dem Papsttum die Tore, damit es in dem protestantischen Amerika die Oberherrschaft gewinne, die es in der alten Welt verloren hat. Interessante Aussage. Okay, sprechen wir über die Charismatisierung des Christentums. Und das ist ja unser eigentliches Thema. Was meinen wir damit? Nun, das charismatische Element äußert sich durch gewisse ungewöhnliche Phänomene. Da ist zunächst einmal die sogenannte Zungenrede. Menschen sprechen eine fremde Sprache, die sie nicht verstehen und die auch andere in der Regel nicht verstehen. Und es ist geradezu so, als wenn sie Medien sind, dass eine andere Macht durch sie wirkt und spricht. Ferner meinen wir mit dem charismatischen Element, dass Menschen übernatürliche Botschaften erhalten, durch Träume, manchmal auch durch akustische Botschaften, die sie erhalten, oder Eingebungen. Wunderheilungen gehören dazu, Ohnmachten, Das sind alles charismatische Phänomene. In den USA gibt es heute etwa 65 Millionen sogenannte Renewalists, Erneuerer. Darunter, unter diesem Begriff, sind vor allem zwei Gruppen zusammengefasst, die Pfingstler und die Charismatiker. Von den Pfingstlern gibt es 20 Millionen und von den Charismatikern gibt es 45 Millionen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen? Diese beiden Gruppen wachsen immer mehr zusammen und für den Betrachter von heute sind diese beiden auch nicht mehr zu unterscheiden. Aber in ihren Wurzeln sind sie unterschiedlich. Die Pfingstler sind vor 100 Jahren etwa entstanden, 1906 an der Westküste der USA. Und sie sind in normalen Kirchen organisiert. Die Charismatiker ist ein jüngeres Phänomen. Das ging in den 1960er Jahren erst los, und zwar bei Einzelpersonen in bisher nicht pfingstlerischen Kirchen. Typischerweise war es so, dass wenn in einer eher nüchternen und bibelorientierten Kirche, zum Beispiel bei den Baptisten, wenn jemand anfing, in Zungen zu reden, dann kam der Pastor oder der Gemeindeälteste und legte dieser Person die Hand auf die Schultern und sagte, ach, wissen Sie, wir mögen das nicht so hier in unserer Kirche. Vielleicht fühlen Sie sich wohler in dieser Kirche da am Ende der Straße, da machen die sowas. Und so wurden diese Personen mit den charismatischen Phänomenen hinauskomplimentiert. Als die Baptisten aber dann, nur um ein Beispiel zu nennen, und die Baptisten sind ja nun die größte protestantische Gruppe in den USA, als sie merkten, dass sie zu viele Mitglieder verloren, es waren etwa 300.000 bis 350.000 Mitglieder pro Jahr, die die Baptisten verloren. Als sie merkten, dass sie so einen Aderlass hatten, haben sie angefangen, das charismatische Phänomen in ihren Reihen zu tolerieren. Und sie hatten auch keine wirklichen theologischen Argumente dagegen. Und so breitete sich dieses charismatische Phänomen auch in den bisher nicht charismatischen Kirchen aus. Einen interessanten Beleg finden wir bei Barbara Victor. Das ist eine Autorin, eine Amerikanerin, die hat das Buch geschrieben »Beten im Oval Office«. Darin beschreibt sie auch die Evangelikalen, die Fundamentalisten, die Charismatiker, Religion, Politik in Amerika. Und sie beschreibt an einer Stelle einen Gottesdienst, einen baptistischen Gottesdienst in Texas. Und als ich das las, da dachte ich, ich hätte mich verlesen und habe nochmal neu angesetzt. Denn das, was da stand, das war 1:1 die Beschreibung einer pfingstlerischen Kirche. Mit Zungenrede, mit Ohnmacht, mit emotionaler Predigt, mit allem drum und dran. Es war tatsächlich eine Baptistengemeinde. Das heißt, wir erleben, wie bisher eher nüchterne, etablierte, bibelfundierte Kirchen nach und nach charismatisch werden. Und es passt ja auch zu dem Unterhaltungsprimat, zu dieser Erwartungshaltung, die durch das Fernsehen ja dem Amerikaner beigebracht wurde. Da muss was los sein, sonst wird die Fernbedienung bedient und man sucht nach einem anderen Kanal, wo gerade richtig was los ist. Und so werden auch Kirchen inzwischen ausgewählt. Okay, damit habe ich die Unterschiede erklärt. Und wir haben diese Wanderungsbewegungen hin zum Charismatischen und die wachsen sehr schnell. Gründe für die Popularität hängen sicherlich mit der Konditionierung des Amerikaners zusammen, während wir durchaus in unserer Freizeit in den Wald gehen oder am Strand spazieren gehen, reicht das in aller Regel für den Amerikaner nicht. Da muss immer was los sein. Man geht nicht in den Wald, sondern man geht in die Shopping Mall. Und wenn man an den Strand geht, da müssen Buden sein und Riesenräder, damit man zum Strand geht. Die Natur an sich ist nicht mehr anziehend. Das Fernsehen Wenn nur Informationen geliefert werden, wird weitergeschaltet. Man will den emotionalen Kick, es muss was los sein. Und genau das hat sich auf die Religion übertragen. Das Ausmaß in den USA. Es gibt inzwischen 26% aller Christen in den USA bezeichnen sich heute als Charismatiker. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2010. 20% der Katholiken bezeichnen sich als Charismatiker. Das charismatische Element verbreitet sich immer mehr auch in den etablierten Kirchen. Und ein Instrument, das gezielt eingesetzt wird, um das charismatische Element auch in bisher nicht charismatische Kirchen zu bringen, ist zum Beispiel der Alpha-Kurs. Weltweit haben wir 650 Millionen Charismatiker. Vielen ist das gar nicht so bewusst. Aber ich war vor ein paar Jahren in Brasilien. Überall entstehen charismatische Kirchengemeinden. Und das sind große Gebäude. Dort, wo ich wohnte, konnte ich nachts die Charismatiker singen und ja rufen hören, weil nur zwei Häuser weiter eine charismatische Gemeinde war. Es ist die am stärksten wachsende christliche Bewegung weltweit. Die Wachstumskerne sind USA, Afrika, Lateinamerika und China. Aber das Interessante ist, es geht immer von Amerika aus. Ja, die Ideen, die Literatur, die Filme, die Missionare, die Finanzen, die Strategien, die Methoden, es geht immer von Amerika aus. Die bekanntesten führenden Persönlichkeiten der charismatischen Bewegung sind Benny Hinn, das ist unumstritten die Nummer 1, der Amerikaner, und der Deutsche Reinhard Bonnke aus Frankfurt. Ich möchte Ihnen etwas illustrieren, wie sich das charismatische Element zeigt. Aber ich muss an dieser Stelle eins vorneweg schicken. Ich habe viele Charismatiker kennengelernt. Das sind feine, treue Christen, sind liebenswerte, freundliche Menschen und es passiert vieles Gute in diesen Gemeinden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur es reicht nicht, dass wir an der Oberfläche stehen bleiben. Wir müssen etwas tiefer gehen. Wir müssen einen kritischen Blick anwenden, um beurteilen zu können, wes Geistes Kinder hier vor uns sind, wer zumindest dahinter steckt. Ich halte viele für Verführte. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Paul Hill war ein Pastor der Pfingstgemeinde, einer Pfingstgemeinde in den USA. Er beansprucht, von Gott den Auftrag erhalten zu haben, Abtreibungsärzte umzubringen, weil er damit ungeborenes Leben retten würde. Und so geht er hin und er schießt einen Arzt, der in einer Abtreibungsklinik arbeitet, und seinen Bodyguard auch gleich mit. Dieser Mann, dieser Paul Hill, wird gefasst, verurteilt und hingerichtet. In Verbindung mit seiner Hinrichtung gibt sein Mentor, sein geistlicher Ziehvater, ebenfalls Pastor der Pfingstler, ein Interview bei einem Radiosender in San Francisco. Und der Reporter fragt diesen Donald Spitz, sagen Sie mal, haben Sie gar kein Problem damit, dass dieser Mann hingeht und Menschen umbringt? Ich meine, was ist mit den 10 Geboten? Was ist mit dem Gebot, du sollst nicht töten? Das war für den kein Problem, denn für ihn war diese Stimme, die er für die Stimme Gottes hielt, wichtiger als das, was in der Bibel steht. Ja, das heißt, nicht die Bibel prüft, welcher Geist da zu uns spricht, sondern umgekehrt, der Geist ist höher einzustufen als die Bibel. Und der Reporter ist völlig von der Rolle und sagt, sagen Sie mal, ziehen Sie auch umher und bringen Ärzte um. Und dann sagte der, und ich versuche das wortwörtlich zu übersetzen, er sagte es, nein, Gott hat mir nicht den Auftrag gegeben, das Töten zu übernehmen. Für mich hört sich das so an, als würde er sagen, wir haben bei uns in der Gemeinde eine strenge Arbeitsteilung. Der eine hält die Predigt, der nächste, der fährt die ältere Dame nach dem Gottesdienst nach Hause und der dritte bringt die Ärzte um. Keine Probleme mit den 10 Geboten. Julia Pendergast, die eben schon erwähnte Barbara Victor, die Autorin des Buches Beten im Oval Office, hat im Rahmen ihrer Recherchen eine gläubige Pfingstlerin in Texas kennengelernt. Eine Dame von 60 Jahren, College-Abschluss, ihr Mann ist ein angesehener Anwalt. Also solide Mittelklasse, würde ich sagen. Und diese Julia Pendergast versucht, dieser Autorin zu vermitteln, wie für sie die Kommunikation mit Gott aussieht. Und ich glaube, so einiges von dem würden wir, wenn wir gläubig sind, auch mit übernehmen und auch so formulieren. Sie sagte nämlich, ich rede mit Gott, indem ich bete. Ja? Gott redet zu mir, indem er ein bestimmtes Wort der Bibel, wenn ich es lese, bedeutungsvoll werden lässt. Ich glaube, mit dem könnten wir als gläubige Menschen übereinstimmen. Sie sagt, manchmal spricht Gott zu mir durch Träume. Auch da würden wir grundsätzlich ja sagen, das ist möglich, obwohl wir da schon etwas vorsichtiger werden, denn es könnte auch sein, dass ich am Abend zuvor vielleicht nur zu viel Erbsensuppe gegessen habe und schlecht geschlafen habe und einen Albtraum hatte. Das muss nicht Gott sein, wenn ich träume. Ja? Und manchmal, sagte sie, spricht Gott auch hörbar, akustisch hörbar zu mir. Da wird uns schon etwas mulmig, aber wir wissen, Gott hat auch zu Abraham oder zu Mose oder so gesprochen. Sie sagt ein Beispiel, 1979, das war damals, als diese Geiselkrise da in Teheran war, als Islamisten die amerikanische Botschaft besetzt hielten. Während dieser Zeit, sagte sie, sprach Gott zu mir, oder zumindest eine Stimme, die sie für die Stimme Gottes hielt, gründe eine Organisation gegen das Böse des Islam. Und das wollte sie auch tun. Dann wurde ihr aber bewusst, dass sie dazu Geld brauchte, Geld, das sie nicht hatte. Nun hatte sie einen alten, gebrechlichen Vater, er war krank schon, aber der hatte ein kleines Vermögen von $500,000. Problem war, sie hatte noch einen Bruder. Jetzt geht sie hin hinter dem Rücken ihres Bruders zu ihrem Vater, erzählt ihm eine Geschichte und leiert ihm das gesamte Erbe aus dem Kreuz. Ich denke, sowas nennt man Erbschleicherei. Und Erbschleicherei ist Diebstahl. Kurz darauf stirbt der Vater, das Testament wird eröffnet und ihr Bruder erfährt, dass sein Teil des Erbes weg ist. Der war natürlich sauer, hat dann nicht mehr mit seiner Schwester gesprochen. Jetzt stellt die Autorin zwei Überlegungen an und sagt, erstens, das ist doch eigentlich merkwürdig. Hier ist eine praktizierende Christin, aber sie scheint sich überhaupt nicht um die 10 Gebote zu kümmern. Was ist mit dem Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden? Und was ist mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen? Und ist es nicht schon ein Prinzip der menschlichen Anständigkeit, dass sie zu ihrem Bruder hingegangen wäre, um ihm zu sagen, hör mal, ich brauche Geld, hast du was dagegen, wenn ich alles Geld nehme? Dann hätte er wenigstens die Chance gehabt, ja oder nein zu sagen. Und die zweite Beobachtung, zweite Überlegung, die die Autorin anstellt, ist, nehmen Sie jetzt diese Julia Pendergast und multiplizieren Sie die mit 80 Millionen, so groß hält sie nämlich die Zahl der Charismatiker in Amerika und ihre Sympathisanten. Und dann wissen Sie, wie groß das Potenzial für Anarchie in Amerika ist. Wir kommen hier in der Tat in einen problematischen Bereich hinein. Wenn eine dubiose Stimme eine höhere Autorität hat als das offenbarte, klare Wort Gottes und die 10 Gebote. Das nächste ist Jerry Boykin. Jerry Boykin, ein General, auch ein Charismatiker, Er hat an der Front gedient, in Somalia, in Afghanistan, im Irak. Und dann wurde er ins Pentagon gerufen, also von einer operativen Aufgabe in eine strategisch-politische Aufgabe. Und kurz darauf trat er in einer charismatischen Kirche an der Westküste Amerikas auf. Und er sagte dort einige merkwürdige Dinge. Er trat übrigens im Kampfanzug auf, also nicht in seiner Ausgehuniform, wie es eigentlich üblich ist unter amerikanischen Soldaten, wenn sie zum Gottesdienst gehen, also mit Knobelbechern und mit Tarnkleidung. Und er sagte unter anderem: Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie sich schon mal Folgendes überlegt? Präsident George Bush ist nicht von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden. Es ist ja interessant, dass das mal jemand aus dieser Ebene der Politik zugibt. Dennoch ist er heute im Weißen Haus. Ist das nicht der Beweis dafür, dass Gott ihn dort haben wollte zu einer Zeit wie dieser? Ich meine, überlegen Sie mal, was für eine Logik ist das? Mit dieser Logik kann ich hingehen und die nächste Bank überfallen und mich hinterher hinstellen und sagen: Sehen Sie, das war Gottes Wille, dass diese Bank überfallen wurde, sonst wäre es nicht passiert. Oder ich kann hingehen, Henry, und kann dir links und rechts einen hinter die Ohren hauen und sagen: Siehst du, das war Gottes Wille, denn sonst wäre es nicht passiert. Das heißt, ich kann mit dieser Logik jedes Unrecht rechtfertigen und vergöttlichen. Wie gefährlich ist das? Becky Fischer. Becky Fischer ist eine liebenswerte, etwa 40-jährige Frau, eine Kinderpastorin der Pfingstler. Einmal im Jahr veranstaltet sie eine Kinderfreizeit. Und über sie wurde ein Film gemacht, ein Dokumentarfilm, ich meine 87 Minuten lang, der auch einen Preis oder mehrere Preise gewonnen hat und der die amerikanische Nation gespaltet hat. Diese Kinderevangelisation für 8- bis 12-Jährige findet jedes Jahr, ja, ich finde das kurios, ausgerechnet am Devil's Lake, am Teufelssee in North Dakota statt. Und diese Freizeit ist eine Mischung aus Erweckungsveranstaltung, Politindoktrination und paramilitärischem Bootcamp. Das heißt, hier werden kleine Kinder systematisch in charismatische Phänomene, in die Zungenrede hineingetrieben und politisiert. Man sieht hier Kinder, wie sie sich am Boden wälzen in Ekstase. Man sieht, wie sie mit Plastikfötussen in der Hand durchs Bild hüpfen und rufen: Keine Abtreibung, keine Abtreibung und gerechte Richter. Und ständig rufen sie: Jesus, Jesus, also Jesus, Jesus, Jesus. Dieser Film zeigt nicht nur die Freizeit, sondern auch einige Gottesdienste und ein bisschen von dem Familienleben dieser Menschen, die dazugehören. Und ich habe in meinem Buch Amerika ein ganzes Kapitel über diesen Film geschrieben. Und ich wollte meinem Leser ein möglichst anschauliches und wahrhaftiges Bild von diesem Film liefern. Und ich wusste, da war noch was ich erwähnen müsste, aber ich konnte noch nicht meinen Finger drauflegen. Ich habe mir die DVD gekauft und ich habe sie mir immer und immer wieder angesehen, viele Male. Und endlich hatte ich es. In dem gesamten Film kommt die Bibel nur ein einziges Mal vor. Und zwar im geschlossenen Zustand. Sie lag auf dem Wohnzimmertisch einer Familie mit erwachsenen Kindern und bevor sie das Haus verließen, legten sie alle so die Hände wie beim Mannschaftssport übereinander und riefen sich irgendwas Ermutigendes zu und verließen dann das Haus. Die Bibel wurde reduziert zu einer Art Talisman. Und dann wurde mir bewusst, auf den Freizeiten, auf der Freizeit, die gezeigt wurde, wurde zwar immer wieder der Name Jesus erwähnt, aber es wurde an keiner Stelle die Bibel geöffnet und zitiert, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wofür er stand, wer Jesus war. Das heißt, Jesus, der Name Jesus wurde reduziert zu einer Beschwörungsformel. Das heißt, die Bibel als Talisman und der Name Jesus als Beschwörungsformel. Was für eine gefährliche Reduzierung des Christentums. Das nenne ich Aberglauben und nicht Glauben. Wie hat sich die Deutsche Evangelische Allianz gegenüber dem charismatischen Phänomen verhalten? Nun, im Jahr 1909, also 3 Jahre nach dem Aufkommen der pfingstlerischen Phänomene in den USA, gab es eine sogenannte Berliner Erklärung. Und hier waren sich die Mitglieder der Allianz einig und sie haben gesagt, wir wollen diese Person nicht, diese Kirche nicht in unserem Verbund haben, denn dieses Phänomen, dieses charismatische Phänomen, ich zitiere, ist von unten her. Es ist spiritistisch, es ist dämonisch, wir wollen das nicht, das passt nicht zu uns. Dann wurden aber die Charismatiker so einflussreich in Amerika, dass die Evangelische Allianz nachgeben musste und im Jahr 1997 wurde die Kasseler Erklärung verabschiedet und nun waren auch die Pfingstler und Charismatiker gesellschaftsfähig geworden. Die Auswirkung? Heute gibt es etwa 3 Millionen Charismatiker in Deutschland. Ich habe einen Text gefunden im Neuen Testament, in dem Jesus meiner Ansicht nach deutlich über die Charismatiker spricht. Vielleicht kennen Sie diesen Text in Matthäus 7, Abvers 21. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Beachten Sie, Jesus spricht hier nicht von den Gläubigen und den Ungläubigen, sondern er spricht hier von den Gläubigen und den Gläubigen. Ja? Beide Gruppen sind bewusste, bekennende, praktizierende Christusnachfolger. Beide nennen Jesus Herrn, ihren Herrn. Und Jesus sagt, nicht alle, die mich als Herrn anreden, die mir nachfolgen, werden ins Himmelreich kommen, sondern wer? Die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nun könnte man sicherlich diesen Begriff Wille des Vaters im Himmel unterschiedlich definieren. Aber jede dieser Definitionen müsste an erster Stelle die 10 Gebote haben, oder? Denn das ist der erklärte Wille Gottes, die 10 Gebote. Und übrigens, ich meine, wenn man die 9 Gebote hält, hält man nicht die 10 Gebote, sind alle gemeint. Das heißt, hier weist Jesus darauf hin, dass die 10 Gebote eine Rolle spielen, dass sie wichtig sind, nicht als Bedingung für unsere Erlösung. Nicht, dass wir uns mit dem Halten der Gebote den Himmel verdienen könnten, ganz und gar nicht. Aber es ist ein Kennzeichen eines bekehrten Menschen, dass er, nachdem er Christ geworden ist, eine neue Beziehung zu Christus und zu seinen Geboten hat. Und dann fährt Jesus fort und sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Das ist eine typische Beschreibung der Charismatiker. Er sagt, das ist es nicht, was zählt. Und dann fährt er fort und sagt, dann werde ich ihnen bekennen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und an der Stelle ist es gut, wenn man Griechisch kann, denn hier heißt es wörtlich, weicht von mir, ihr, die ihr die Gesetze übertretet, die ihr keinen Respekt vor den 10 Geboten habt. Ist das nicht interessant? Am Anfang und am Ende dieser Passage weist Jesus auf die Gültigkeit der 10 Gebote hin. Und dazwischen stellt er die Charismatiker dar. Und in Offenbarung 18 wird es noch schlimmer. Da schreibt Johannes, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden. Und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Man stellt sich das mal vor. Viermal sagt der Engel das Gleiche. Viermal sagt er, dass das gefallene Babylon, dass das gefallene Kirchenchristentum jetzt die Behausung des Spiritismus geworden ist. Früher haben wir gedacht, der Spiritismus ist ein Phänomen und die Kirchen ein anderes. Aber hier wird auf einmal das zusammengebracht. Der Spiritismus ist zu Hause in den Kirchen. Nur die gute Nachricht ist, und dann schaltet sich offenbar Gott selbst ein. Denn Johannes schreibt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Das heißt, Gott selbst spricht und er sagt, in diesen charismatischen, pfingstlerischen Kirchen, in diesen gefallenen Babylon-Kirchen sind Kinder Gottes. Meine Kinder sind da. Viele treue Christen sind da. Aber die sollen da nicht bleiben. Er sagt, kommt raus, bevor es zu spät ist. Woher wissen wir, dass der Geist der charismatischen Bewegung nicht der Heilige Geist sein kann? Ich meine, viele Menschen sind so begeistert und so davon angetan, dass sich endlich wieder, wie sie meinen, Gott auf mächtige Art und Weise in ihren Kirchen erweist. Durch übernatürliche Zeichen. Und das ist doch auch vorhergesagt, in Joel zum Beispiel. Ja, die sagen, das ist es, das ist eine Erweckung. Gott ist wieder da, er erweist sich mächtig in unseren Kreisen. Wie können wir jetzt uns hinstellen und sagen, das ist nicht der Heilige Geist, das ist nicht der Geist Gottes, der hier wirkt? Nun, was wissen wir über die Wirkung und Funktion des Heiligen Geistes? Es ist immer gut, wenn wir dann uns an die Bibel wenden. Und in der Bibel heißt es, der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns in alle Wahrheit zu führen. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns der Sünde zu überführen. Vor, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her oder 1 Jahr, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit meinen Zeiten, ich habe Vorträge in einer mittelgroßen Stadt in Österreich gehalten. Und es waren, glaube ich, 4 oder 5 Vorträge übers Wochenende. Und der letzte Vortrag, da sollte es auch um das charismatische Phänomen gehen. Und ich wusste, dass unter den Zuhörern der Pastor der größten charismatischen Gemeinde am Ort war und auch sein Gemeindeältester. Und ich hörte dann, dass der Pastor zu diesem letzten Vortrag nicht mehr dabei sein könnte, weil er eine andere Verpflichtung hatte. Er war aber in der Pause davor noch da und man stellte ihn mir vor und wir unterhielten uns. Sehr sympathischer, sehr angenehmer Mensch, ich würde sagen so etwa 40 Jahre alt. Und ich rang mit mir und ich dachte, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt nur politisch korrekt und tausche ein paar Nettigkeiten aus oder sage ich ihm, was ich über das charismatische Phänomen aufgrund der Bibel weiß. Ich entschloss mich für das Letztere. Wir setzten uns in eine Ecke und ich fragte ihn, ich sagte ihm, es ist schade, dass Sie bei dem letzten Vortrag nicht dabei sein können. Reden Sie auch in Zungen? Ja, sagte, das tue ich auch. Ich halte das für ein dämonisch-spiritistisches Phänomen. Er blieb ganz ruhig. Ich sagte, möchten Sie meine Gründe hören? Er sagte, ja, das würde mich interessieren. Und ich sagte ihm, wir wissen aus der Bibel, dass uns der Heilige Geist geschickt wurde, um uns in alle Wahrheit zu führen und um uns der Sünde zu überführen, unter anderem. Ich sage, lassen Sie mich mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, hier ist ein professioneller Bankräuber. Einmal die Woche raubt er eine Bank aus. Jetzt übergibt er sein Herz an Christus, er wird zu einem Christusnachfolger. Lässt sich taufen, die neue Woche fängt an, er geht hin und überfällt wieder eine Bank. Müsste jetzt nicht der Heilige Geist kommen und ihm auf die Schulter tippen und sagen, mein Freund, das gehört zu deinem alten Leben, das passt nicht mehr zu dir, ich überführe dich jetzt hier mit der Sünde, denn Übertretung der 10 Gebote ist Sünde. Und wenn du eines dieser Gebote, nämlich du sollst nicht stehlen, übertrittst, dann hast du gesündigt und ich überführe dich jetzt dieser Sünde. Damit solltest du in Zukunft aufhören. Dann wird der hoffentlich sagen, danke, lieber Heiliger Geist, das habe ich ja noch gar nicht so gesehen, aber vielen Dank, jetzt hast du mich der Sünde überführt, das werde ich in Zukunft nicht mehr tun. Ich sagte zu dem Pastor, können Sie das nachvollziehen? Würden Sie das auch so sehen? Ja, sagte er, das würde ich auch so sehen. Ich sage, okay, betrifft das nur das Gebot, du sollst nicht stehlen oder auch die anderen? Oder nur 8 der anderen? Nein, das trifft auf alle Gebote zu. Was ist denn mit dem 4. Gebot, sage ich? Wenn jemand bisher das 4. Gebot der Bibel, ja, wo es um den Ruhetag Gottes geht, den Sabbat, wenn jemand dieses Gebot regelmäßig übertritt, dann sündigt er doch auch. Wird nicht der Heilige Geist auch kommen und ihm auf die Schulter tippen und ihm sagen, mein Freund, das passt jetzt nicht mehr zu dir. In Zukunft solltest du den Tag halten, den Gott vorgegeben hat, um ihn dann anzubeten. Ich sage, und seit 100 Jahren beanspruchen Menschen, direkte Botschaften von Gott zu erhalten. Und inzwischen gibt es 650 Millionen Menschen, die das beanspruchen. Und in diesen 100 Jahren und bei diesen 650 Millionen Menschen hat noch nie der Geist, den sie für den Heiligen Geist halten, diesen Menschen gesagt, hört mal Freunde, jetzt haben wir über Liebe und über Vergebung und alles Mögliche gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal über das 4. Gebot sprechen. Wie kommt das? Müssen wir daraus nicht zwingend schlussfolgern, das kann nicht der Heilige Geist sein. Denn der Geist Gottes ist mit Gott in Übereinstimmung und er wird nicht etwas anderes sagen, als was in den 10 Geboten steht. Gott widerspricht sich nicht. Nun, er sagte dann, dass er den Sabbat auf geistliche Art und Weise hält und sagte, Sie wissen, was ich meine. Ich glaube, dass wir hier ein biblisches Instrument haben, um diesen Geist zu identifizieren. Gefühl statt Bibel. Fremdsteuerung statt Selbstbestimmung. Ich muss Ihnen eine traurige Geschichte erzählen, die ich in meiner eigenen Gemeinde erlebt habe. Als ich das erste Mal im Raum Detroit eine adventistische Gemeinde aufsuchte. Das war eine große, wohlhabende, schwarze Gemeinde. Detroit ist fast ganz eine schwarze Stadt. Nun, ich habe 5 Jahre als Missionar in Afrika gelebt und ich weiß, dass sich die Religiosität unserer afrikanischen Freunde anders äußert als bei uns nüchternen Mitteleuropäern. Aber das meine ich hier nicht. Aber in dieser Gemeinde, da versuchte offenbar der Prediger einen charismatischen Predigtstil zu kopieren. Er stand auf der Bühne und er sagte einen Satz und er wiederholte diesen Satz etwa 10 Mal und wurde jedes Mal lauter dabei und schließlich fing er an, auf und ab zu springen dabei. Und ich saß da und fühlte mich höchst unwohl. Und ich sagte mir, können Sie Berlinerisch? Ich sagte mir, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Wissen Sie, was ich meine? Hier versucht jemand, an meinem Kopf vorbei, durch meine Lenden in mein Herz zu kommen. Hier versucht jemand, mich zu einer Entscheidung zu bringen, die ich vielleicht normalerweise nicht treffen würde. Hier versucht jemand, über die Gefühlsschiene mich zu manipulieren. Sie erinnern sich, wir haben über das Gottesbild gesprochen gestern. Gott benutzt immer nur die Eingangstür. Er kommt nie durch das Kellerfenster ins Haus. Gott möchte, dass wir unsere Entscheidung im nüchternen Zustand treffen. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen, durch Alkohol kann man einen Menschen gefügig machen. Durch Alkohol kann man einen Menschen dazu bringen, dass er etwas tut, was er normalerweise nicht tut. Warum? Weil seine Sinne benebelt sind, weil sein Urteilsvermögen eingeschränkt ist. Aber wir wissen inzwischen, dass man nicht nur mit Alkohol jemanden betrunken machen kann, sondern auch mit einer bestimmten Art von Musik, mit einem bestimmten staccato-mäßigen Predigtstil, mit bestimmten Mitteln kann man Menschen manipulieren. Aber der Zweck heiligt niemals die Mittel. Das ist nicht die Methode Gottes. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, die für eine Ewigkeit hält, dann müssen wir diese Entscheidung im nüchternen Zustand treffen, oder? Dann müssen wir wissen, was wir da tun, warum wir uns entscheiden. Es ist niemals richtig, Menschen zu manipulieren. Erinnern Sie sich daran. Ich habe Ihnen das erzählt und ein Bild dazu gezeigt von dem Chip im Kopf. Gott hätte uns von Anfang an mit einem Loyalitätschip im Kopf mit Jubelfunktion schaffen können, oder? Er hätte uns doch von Anfang an zu Marionetten machen können, dass wir nur Gutes tun, dass wir niemals gegen ihn sind, dass wir ihn immer nur lieben auf Knopfdruck. Aber genau das hat er nicht getan. Gott schätzt unsere freie Entscheidung. Deshalb bewundere ich Gott. Und Gott wird uns niemals zwingen und er wird uns niemals manipulieren. Er behandelt uns so, dass wir ihn für vertrauenswürdig und liebenswürdig halten. Deshalb ist er Mensch geworden in Jesus Christus. Deshalb ist er auf die Erde gekommen. Deshalb ist er am Kreuz gestorben für uns. Dass wir, wenn wir das wissen, wenn wir das betrachten, wenn wir das studieren, wenn wir darüber nachdenken, dass wir sagen, jawohl, diesem Gott möchte ich freiwillig folgen. Eine Entscheidung, die wir im nüchternen Zustand treffen, nicht im betrunkenen Zustand. Und genau hier wird es problematisch. Unsere einzige Chance ist die Bibel, das offenbarte, nüchterne Wort Gottes und der eingeschaltete Verstand. Gefühl ist ein unsicherer Lehrmeister. Nicht, dass das Gefühl etwas Böses sei. Nein, Gefühl ist etwas Gutes. Nur wenn wir so wichtige Entscheidungen treffen, dann müssen wir zuerst hier oben mit dem Kopf entscheiden. Dann kommt das Gefühl. Ellen White, die viele für eine Person halten, die die Geistesgabe der Weissagung hatte, hat schon vor etwa 150 Jahren geschrieben, und das ist wahre Prophetie, würde ich sagen, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Als sie das schrieb, gab es noch keine Pfingstler in Amerika. Das war ein Blindflug. Da hat sie nur das aufgeschrieben, was Gott ihr gesagt hat. Protestanten Amerikas, genau das erleben wir mit dem charismatischen Phänomen, werden die Ersten sein, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Zwei Mächte. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung, Protestantismus, Spiritismus und Katholizismus, wird jenes Land den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten, da der Spiritismus das heutige Namenschristentum imitiert, hat er größere Macht zu hintergehen. Genau das erleben wir im Moment. Eine Imitation des wahren Christentums. Alle glauben, das ist das Echte. Das ist das erweckte, wirkliche Christentum. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine sehr gut gemachte Kopie. Erinnern Sie sich daran, was in Offenbarung 13 stand. Und Amerika wird Zeichen und Wunder tun und so die ganze Welt täuschen. Wir haben über Amerika gesprochen. Wir haben über das Gottesbild gesprochen. Wir haben über die Veränderung des Christentums gesprochen. Was können wir in nächster Zukunft erwarten? Und das sage ich jetzt nicht mit einem Tunnelblick, sondern indem ich einfach nur in die Zeitung und ins Fernsehen sehe. Wir werden weiterhin Katastrophen und Krisen erleben und diese werden zu einer größeren Religiosität führen. Achten Sie mal drauf. Wenn Menschen Angst haben, haben wir gesagt, werden sie religiös. Der charismatisch-spiritistische Einfluss wird wachsen. Gar keine Frage. Wie ein Steppenbrand breitet er sich aus, auch in bisher konventionellen Kirchen. Und die meisten Menschen können nicht unterscheiden, ob es das echte Christentum ist oder eine Kopie, eine emotionale Kopie. Warum nicht? Weil sie nicht mehr die Lehre der Bibel für so wichtig halten. Denn nur so können wir die Geister unterscheiden. Katastrophen und Krisen werden als Strafe Gottes gesehen. Ich brachte Ihnen das Zitat von Jerry Falwell, als Pat Robertson zugeschaltet war und als es um den 11. September ging. Suche, ja, das war Gott, der uns hier straft. Und das nächste ist, der Zeitgeist diktiert Harmonie und politische Einigkeit. Und wer nicht mitmacht bei der populären Einheitsreligion, wird zum Sündenbock oder zum Verursacher der Katastrophen abgestempelt. Und die charismatische Klammer wird praktisch alle Christen zusammenbringen. Ich habe erwähnt, 650 Millionen Charismatiker weltweit. Davon sind 92 Millionen Katholiken. Also das ist nicht nur im Protestantismus zu Hause. Aber, und das ist die gute Nachricht, es sind noch Kinder Gottes in Babylon. Es sind noch Kinder Gottes in Babylon, aber Gott sagt, seht zu, dass ihr da rauskommt. Und die biblische Perspektive bei all dem Negativen, bei all dem Erschreckenden, was wir studiert haben, ist das, was Jesus sagt. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in der Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Ja, es kommen turbulente Ereignisse, turbulente Jahre auf uns zu. Und in Amerika wird es beginnen und wir müssen nur auf Amerika achten und dann sehen wir, wie sich die Prophetie erfüllt. Mehr und mehr. Die Anfänge sehen wir schon heute. Und dann kommt es hier rüber. Vieles kommt gleichzeitig hier an oder nur etwas zeitversetzt. Aber wir sollten daran denken, die Erlösung naht, wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir unser Leben ihm übergeben haben, dann brauchen wir nichts zu befürchten, denn unsere Erlösung naht. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Darf ich Sie einladen, aufzustehen? Unser lieber Vater im Himmel, in deinem Wort, das Wahrheit ist, zeigst du uns, was hinter den Kulissen passiert. Du zeigst uns den Weg zur Erlösung und du zeigst uns, was in Zukunft sein wird. Hab Dank dafür, denn so wissen wir, dass du die Dinge im Griff hast. Danke für Jesus Christus, unseren Erlöser. Danke, dass er für uns gestorben ist, damit wir leben können, damit wir ewiges Leben haben können. Herr, wir bitten dich, mach du uns stark, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Mach du uns weise, bewahre du uns vor dem Bösen und lass du uns in unserem Umgang mit anderen Menschen deinen wunderbaren Charakter widerspiegeln. Wir wissen, dass Jesus bald kommt. Darauf freuen wir uns. Amen.